Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Der Atem wird kurz, die Brust zieht sich zusammen, man kann kaum noch nach Luft schnappen. Das sind die Symptome von Asthma. Die Krankheit ist gut zu managen, mit Sprays kann man die Beschwerden schnell lindern. Die Wirkstoffe in diesen Sprays stehen aber im Verdacht, die Leistung von Sportlerinnen und Sportlern zu verbessern. Hohe Dosierungen stehen bereits jetzt schon auf der Verbotsliste. Eine neue Studie soll nun aber genauer klären, ab welchen Dosen die Sprays leistungsfördernd wirken und wie genau sie das tun. Der Leiter dieser Studie ist der Ulmer Sportmediziner Jürgen Steinacker. Er forscht allerdings nicht nur. In seinem Zuständigkeitsbereich an der Uniklinik werden auch Sportlerinnen und Sportler behandelt. Eine Doppelrolle, die für Kritik sorgt. Denn in Freiburg nutzten jahrelang Sportmediziner die Erkenntnisse, die sie aus der Forschung an Dopingmitteln erzielt haben, um Sportlerinnen und Sportler mit genau diesen Dopingmitteln zu behandeln. Ein System, das erst durch den Skandal rund um das Team Telekom 2007 aufflog. Um so etwas zu verhindern, gibt es seit vergangenem Jahr in Baden-Württemberg eine unabhängige Kommission, die solche Studien genehmigen soll. Die aktuelle ist davon aber noch unberührt. Und im Gespräch hat Steinacker auch die Kritik zurückgewiesen, dass die Wirkung von Asthma-Sprays eigentlich schon durch andere Studien belegt sei.
Die meisten Studien zeigen eigentlich keinen Effekt auf die Leistungsfähigkeit. Es gibt zwei kleine Studien, die aber nicht richtig bewiesen sind, die zeigen, dass es Effekte gibt. Die haben aber auch nicht methodisch alles richtig gemacht. Und dann gibt es nur anekdotische Berichte. Das heißt, wenn Sie in die Literatur sprechen, würden ungefähr 80% der Wissenschaftler sagen, es gibt keinen Beweis, dass Asthma-Sprays die Leistung verbessern. Und 20% würden sagen, naja, das muss man noch untersuchen. Und zu diesen 20% gehören wir als kritische Wissenschaftler.
Was wäre die Folge, wenn Sie feststellen würden, dass die Sprays, wie Sie vermuten, leistungsfördernd sind?
Wir können spekulieren, dass solche Effekte, wenn wir sie nachweisen können, zu einer Anwendungsbeschränkung der Medikamente führen. Zum Beispiel ein besserer Nachweis der Asthma-Diagnose, dass man nur wirklich schaut, können die Sportler, haben die wirklich Asthma? Und die andere Sache, dass wir auch die Höchstdosen eventuell anpassen.
Das heißt, das würde dann dazu führen, dass die Dosen, die im Moment auf der NADA-Verbotsliste angegeben sind, also diese Höchstgrenzen, dass die herabgesetzt werden oder dass vielleicht sogar der Gebrauch in Gänze verboten wird? Oder glauben Sie, dass das nicht passieren wird?
Wir werden es nicht wahrscheinlich komplett verbieten, weil die Medikamente durchaus wichtig sind für Menschen, die auch Sport treiben sollen. Aber man muss einfach kritisch die Medikamente einsetzen. Und da muss man einfach ein bisschen mehr Formalismus wahrscheinlich haben. Aber die Höchstdosen sind auch vielleicht auch gar nicht so notwendig, um effektive Medikation zu machen. In unserer eigenen Praxis, wir haben ja eine sportmedizinische Abteilung hier in Ulm, setzen wir wesentlich niedrigere Dosen ein, effektiv in der Behandlung unserer Sportler und können auch die Asthma-Symptome gut kontrollieren in Kombination mit anderen Medikamenten. Also es geht nicht darum, das zu verbieten, sondern zu kontrollieren.
Sie haben gerade gesagt, dass es möglich wäre, ja auch den Nachweis wieder zu verschärfen. Also besser Sportler müssen nachweisen, dass sie Asthma haben, um diese Medikamente zu benutzen. Warum macht die WADA das nicht einfach?
Ja, genau, weil wir hatten schon vorhin darüber gesprochen, dass die überwiegende Community der Meinung ist, das ist nicht so wichtig. Und man kann das ruhig nehmen, weil die Studien das nicht beweisen. Die Studien sind aber schlecht methodisch, weil man muss, um so eine Studie zu machen, einen erheblichen methodischen Aufwand machen, wie ich ihn jetzt hier schon für einen Akutversuch betreibe. Und das finanziert ja niemand so einfach. Deswegen hat man gesagt, na, lassen wir es halt. Aber ich glaube, der Aufwand muss getrieben werden, denn wir wollen nicht, dass am Start von Rennen Asthma-Spraydosen rumliegen, dass Leute solche Sprays inhalieren, auch wenn sie kein Asthma haben. Das ist Missbrauch, das will niemand haben.
Sie haben auch gerade erzählt, dass Sie auch selber hier Sportler behandeln. Sehen Sie da ein Problem darin, dass Sie sowohl Sportlerinnen und Sportler behandeln, als auch gleichzeitig in dem Bereich forschen?
Also wir werden natürlich keine Sportler in diese Studie aufnehmen, die wir selbst als Patienten behandeln, sondern da gibt es eine klare Trennung zwischen der Studie und der Ambulanz. Und es wird keinesfalls wird es dazu führen, dass Leistungssportler, die um Medaillen kämpfen, in der Studie teilnehmen. Wir haben da ein ganz klares Monitoring-System. Und auch die Untersuchungsergebnisse sind verblindet, sodass jetzt nicht direkt ein Sportler lernt, was ihm nützt und was ihm nicht nützt. Sondern wir trennen natürlich diese ärztliche Tätigkeit ganz streng von der wissenschaftlichen Tätigkeit.
Aber kann man das trennen?
Ja, man kann das schon trennen. Es kommt bei der Wissenschaft darauf an, wie man es betreibt. Wir tun keine Ergebnisse verheimlichen. Ganz im Gegenteil, wir erzählen schon vorher, wie wir die Studie betreiben. Die Ergebnisse bekommt die WADA und es dient dazu, eine bessere Regulation zu machen. Das heißt, wir wollen die Behandlung rationaler machen, begründeter und kontrollierter. Und das bedeutet, das können aber nur Sportmediziner machen. Denn diese Versuche, die wir machen, können sie nur mit Fachkenntnis machen. Sie können nicht, der normale Lungenarzt, der interessiert sich für sowas nicht, dem ist es auch egal. Wir brauchen diese Fachkompetenz, aber diese Fachkompetenz bedeutet auch, dass wir besonders sorgfältig unsere Wissenschaft betreiben. Wir können nicht einfach sagen, jetzt untersuchen wir mal was. Und Sie sehen bei dem Aufwand, den wir hier treiben, wir haben eine Phase-1-Studie, wir haben über 20 Leute, die an der Studie teilnehmen, wir haben Partner, wir haben regulatorische Behörden eingeschaltet. Das zeigt, dass wir als Sportmediziner das machen dürfen, nach meiner Meinung. Wir müssen es sogar machen, denn wer will denn sonst den Nachweis führen? Und wir müssen aber diese Verantwortung sehr sorgfältig wahrnehmen. Und da stellen wir uns auch der Öffentlichkeit, um das zu zeigen, dass wir das tun.
Trotzdem sieht der DSB das ja auch kritisch. Und es gibt ja auch nicht umsonst Bestrebungen, hier in Baden-Württemberg eine Kommission einzuführen, eine unabhängige, wo genau solche Fälle auch geprüft werden. Und diese Trennung existiert ja dann eigentlich doch nicht, weil die Erkenntnisse, die Sie gewinnen, können Sie ja trotzdem dann bei der Behandlung von den Kaderathleten nutzen.
Also erstmal ist diese Kommission eine super Idee, die auch von den Untersuchungsstellen mit aufgebracht wurde. Und ich habe das schon vor vielen Jahren gefordert, weil genau diese Vorberatung eine ganz wichtige ist. Sie können in der Sportmedizin nicht einfach so forschen. Sie können überall, dürfen Sie nicht einfach so forschen. Aber gerade in der Sportmedizin müssen Sie die speziellen Bedingungen des Sports kennen. Und deswegen finde ich sehr gut, dass diese Kommission eingerichtet wurde. Und wir haben auch, diese Kommission arbeitet ja schon. Die wird diese Studie speziell als Maßstab nehmen, um zu sehen, wo die Regulationen verbessert werden können, wo gibt es Dinge, die so weitergeführt werden dürfen. Und ich war selbstverständlich bereit, diese Studie der Kommission in allen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Und es wird ein Modell sein, in dem wir künftige Tätigkeit der Sportmedizin bewerten. Und das finde ich hervorragend, wenn unabhängige Wissenschaftler und Ethiker, das sind ja auch ganz anerkannte Leute, wenn die uns auf die Finger schauen, das lasse ich gerne zu, weil wir können ja nur dadurch besser werden.